Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und natürlich heute wieder mit dabei in einem gelben Federkostüm.
Dirk Schwitzke, ich bin wieder begeistert, was für eine Bedeutung hier Textilien einnehmen. Ja. Ich fühle mich auch ein bisschen underdressed, wenn ich dich hier in deinen knalligen Tuxedos sehe.
Ja, naja, klar, man gibt halt, was man kann und vor allem natürlich für alle Podcast-Zuhörer, die können sich halt schön Kopfkino machen.
Ja, die Berliner sind immer besser bekleidet als
wir in Ja, genau, ihr seid eher Understatement mit halt einem gelben Big Bird-Kostüm aus der Sesamstraße. Genau. Ja, so muss es ja auch sein und momentan hat man so ein bisschen den Eindruck, dass nicht nur wir hier wie so ein paar Paradiesvögel durch die Wälder laufen, sondern eben auch die Börsenteilnehmer, die momentan, ja wie soll man sagen, immer wieder überrascht werden von den Dreh- und Kehrtwendungen an den internationalen Finanzmärkten. Erst wollten alle feste Konjunkturdaten haben, damit man eben sieht, die Konjunktur ist am Erholen, die Unternehmen werden zukünftig Gewinne haben. Dann hatte man Angst, dass das Ganze die Inflation antreiben könnte, die Inflationsentwicklung, dass die Notenbanken auf den Plan rufen wird, was ja auch passiert ist in den letzten Quartalen, hatten wir Zinsanhebungen gesehen. Dann zuletzt die Fantasie, dass die Zinssenkungen kommen. Jetzt also schwache Konjunkturdaten, gut für die Finanzmärkte. Warum?
Verschiedene Gründe haben.
Na, dann hau mal rein, wir haben über eine Stunde Zeit.
Also im Ernst, wir sind natürlich in einer Situation, wo wir ein bisschen ja, zwischen den nachrichtenarme Zeit haben, wo sich die Märkte auch ihre Nachrichten schaffen. Also es ist so, letztendlich so, dass die Märkte bei der US-Fed eine relativ langsame Zinssenkungsfahrt einpreisen und davon ausgehen, dass frühestens im zweiten Halbjahr, frühestens eigentlich im September erst mit Zinssenkungen gerechnet wird. Möglicherweise auch später. Das ist eine sukzessive Entwicklung, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, dass von einer ursprünglichen Erwartung von 6 bis zu 7 Zinssenkungen in diesem Jahr, also auf 2 oder vielleicht auch nur 1 Zinssenkung in diesem Jahr zurückgegangen ist. Und wir hatten ja letzte Woche schon besprochen, dass eventuell auch zumindest in Rede steht oder diskutiert wird, ob eventuell auch eine Zinserhöhung möglich wäre. Bei der EZB ist das jetzt eingepreist, dass wir jetzt diese Woche die Zinssenkung haben.
Heute genau genommen.
Ich rede jetzt
am Donnerstag.
Unsere Aufnahme noch im Präsenz, weil wir das Futur haben werden. Wenn der Podcast veröffentlicht wird, wird es sicher sein, wird es mit großer Sicherheit so sein. Soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster, dass eine die erwartete Zinssenkung Erfolg sein wird. Abgesehen von dem, also letztendlich lange Rede, kurzer Sinn, was die Notenbankpolitik betrifft, haben die Märkte im Grunde ein Szenario mehr oder weniger eingepreist und es ist in den nächsten Tagen da letztendlich nicht mit großen Veränderungen der Erwartungen zu rechnen. Jetzt achten in diesem Umfeld die Märkte natürlich auch die Fundamentaldaten und da warten auch diese Woche, deshalb ist diese Woche auch so ein bisschen so ein Hin- und Her-Markt gewesen. Diese Woche viel auf die Arbeitsmarktdaten vom Freitag und die werden eben einiges darüber aussagen, wie die wirtschaftliche Entwicklung ist und wie auch die Daten, an denen sich die Notenbank interessiert, sich entwickeln werden. Die Notenbank, die US-Fed, betont ja immer, sie sei data-driven. Das ist das Buzzword bei denen da drüben im Moment. Und die Arbeitsmarktdaten, die zeigen werden, ob der bisher überhitzte Arbeitsmarkt ein bisschen zurückkommt und vielleicht ein bisschen den Inflationsdruck entlastet, werden dann eben die entsprechenden Zeichen für den Markt geben, welche Entwicklung da einzulegen ist.
Ja, du hast bereits schon gesagt, genau, die Arbeitsmarktdaten sind ja momentan so ein bisschen das Zünglein an der Waage in den USA. Das heißt, wir haben in dieser Woche die JOLTS-Daten gesehen, ADP-Daten, wir bekommen die offiziellen Arbeitsmarktdaten. Also die Marktteilnehmer gucken jetzt mal wieder auf die Arbeitsmarktsituation in den USA und hat natürlich aus meiner Sicht heraus genau auch damit zu tun, was du auch schon gesagt hast, wir haben halt ein Sommerloch. Ja? Also da, was will man da groß gucken? Da guckt man halt auf irgendwelche Daten, die eine bestimmte Validität selbst in solchen impulsarmen Zeiten haben und da ist halt der Arbeitsmarkt hergenommen worden. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wirklich das so eine große Aussagekraft hat, weil im Endeffekt springt er hier auf die sogenannte Lohnpreisspirale an, die werde ich jetzt nicht im Gänze wieder definieren, aber im Endeffekt sind das Effekte, die halt mehrere Quartale bedeuten würden, also das heißt, die Auswirkungen hat man dann nicht von einem Monat auf den nächsten, sondern die zeigen sich dann erst meistens in 3-4 Quartalen und demzufolge ist das natürlich jetzt für eine Herleitung, um eben daraus sagen zu können, dass man im September schon mit einer Zinssenkung jetzt in den USA rechnet, eigentlich vollkommener Bullshit. Also das ist vielleicht so als indikativ schon oder als Indikation zu sehen, aber nicht jetzt wirklich eine absolute Herleitbar. Das sieht man wirklich dann an den harten Fakten, wie ist die Preissituation, wie ist die Konjunktursituation, muss die Notenbank da eingreifen oder nicht, aber nicht halt mit solchen in Anführungsstrichen vorlaufenden Indikatoren, weil die ja dann, also für die Preisgestaltung, weil die halt im Endeffekt einfach zu schwach dafür sind.
Da laufen ja viele Marktteile mit verschiedenen Markterwartungen durch die Gegend. Also
genau.
Da wird bei einigen noch mit einer Fettzinssenkung im Juli gerechnet, was ich für relativ unwahrscheinlich halte und Stand jetzt. Und die Durchschnitt ist eben 1-2 Zinssenkungen, September, Dezember ist so das, was im Moment so das, glaube ich, das Basisszenario, das mittlere Basisszenario ist. Aber einige laufen, wie gesagt, auch mit der Erwartung, dass wir noch eine Zinserhöhung sehen durch die Gegend. Von daher ist das so ein bisschen, wie du richtig sagst, eine Sache, die im Moment so ein bisschen wenig Hand und Fuß hat. Und ja, von daher sind die Fundamentaldaten eben wichtiger.
Na, ganz spannend, das gucken wir mal auf den Mittwoch nochmal zurück. Also sprich, auf gestern haben wir neue Rekordhöchstkursstände im Nasdaq 100 und S&P 500 gesehen. Ist natürlich die Frage, warum ziehen die europäischen Märkte nicht mit, beziehungsweise warum ist der DAX? Also gut, er macht sich heute so ein bisschen auf den Weg am Donnerstag, aber es ist halt mit angezogener Handbremse. Deine Meinung, steht Europa jetzt vor einem neuen Bullenrun tatsächlich durch die Leitzinssenkung oder eher nicht? Und wenn nicht, warum nicht?
Durch die Leitzinssenkung würde ich eher nicht sagen. Also die Leitzinssenkung vermute ich mal, ist eher schon eingepreist. Also wenn, dann wäre der Bullenrun eher dadurch getrieben, dass man von der Wall Street mit hochgezogen wird. Das kann sein, muss aber auch nicht sein, weil es ist eventuell deshalb nicht der Fall, weil die US-Märkte in erster Linie, wie schon im letzten Jahr, von den großen Big-Tech-Werten derzeit vor allem von Nvidia nach oben gezogen werden. Nvidia ist jetzt, nachdem sie diverse andere Werte auch schon überholt haben, ihr zweitgrößter Wert nach Marktkapitalisierung seit gestern, Mittwoch, also wenn ihr jetzt hört, seit vorgestern, seit Mittwoch dieser Woche. Und damit haben sie jetzt Apple überholt, die vor kurzem noch in der Pool-Position waren, dann von Microsoft überholt wurden und jetzt von Nvidia überholt wurden, was nicht gegen Apple, aber für Nvidia spricht. Mhm. Und um auf Europa zurückzukommen, Europa hat eben so ein bisschen die Branchen und die Werte, die in den USA die übrigen 493 der 500, S&P 500 Werte ausmachen. Also die Magnificent 7 ziehen den Markt. Wenn wir in den USA Phasen einer Ausbreitung der Rallye sehen, dass also die Big-Tech-Werte etwas zurückkommen, dafür der Rest, also die Industriewerte und so weiter, nach oben kommen, dann hat das auch Ausstrahleffekte auf Europa, weil die Werte, die wir als Pendants der breiten Old-Economy-Werte in den USA haben, dann auch mit hochziehen. Aber es ist sehr stark, ja, ich klinge ein bisschen wie eine Platte, die gesprungen hat. Es ist eben, man muss eben sehen, die Wall Street ist eben die Weltleitbörse. Und da sieht man gerade in diesen Phasen, der Phase aktuell sehr stark. Also in Kurzform, wir können einen Bullenmarkt auch in Europa sehen. Ich glaube, in den USA wird er höchstwahrscheinlich auf sichereren Füßen stehen, vielleicht auch weiterhin stärker sein. Und die heutige EZB-Entscheidung, denke ich, ist im Grunde eine Nullnachricht.
Mhm. Na, gucken wir mal auf das Bild, was du gerade gezeichnet hast, sprich USA. Da haben wir ja Ray Dalio hat das mal vor 4 Jahren oder so, das sogenannte Goldilocks-Szenario aufgezeichnet. Mhm. Jetzt hört man das auch immer wieder, dass sozusagen so ein Szenario in den USA an die Wand gemalt wird. Zum einen, was ist das? Und das Zweite natürlich, haben wir so ein Goldilocks-Szenario tatsächlich, das also sozusagen in den USA dann diese Wirkung auch auf die europäische Börse überschwappen kann, so nach dem Motto, egal was passiert, die Aktienmärkte werden sowieso steigen?
Also Goldilocks-Szenario bedeutet im Grunde, dass man die beiden Ziele der US-Notenbank, einerseits eine niedrige Inflation und auf der anderen Seite trotzdem einen stabilen Arbeitsmarkt und eine stabile Wirtschaft zu haben, erreicht. Also das ist immer der schmale Grat, auf dem die FED, die Notenbank, bei ihrer Geldpolitik wandeln muss, dass sie diese beiden Faktoren möglichst in Einklang bringen muss. Und das ist natürlich immer schwierig, weil die Notenbankpolitik natürlich, weil diese beiden Ziele im Grunde zuwiderlaufen oder sich gegen andere Bedingungen erfordern. Eine starke Konjunktur erfordert eher eine lockere Zinspolitik tendenziell und eine stabile Inflation oder ein stabiles Preisniveau erfordert eben eher eine straffe Zinspolitik. ja, ob wir auf dem Weg dorthin sind, das zeigen eben gerade die nächsten Daten. Also wir sind im Grunde, ist jetzt im Grunde alles im Spiel. Von einem Goldilocks-Szenario bis hin zum Gegenteil, das wäre eine Stagflation, schwache Konjunktur und steigende Inflation. Oder eben, dass wir eines von beiden haben, dass eines von beiden gut und das andere schlecht ist, dass wir zum Beispiel eine starke Konjunktur und gleichzeitig aber eine hohe Inflation haben, was die FED natürlich verhindern möchte. Und dass wir, oder dass wir eine niedrige Inflation, aber auch eine schwache Konjunktur haben, was auch nicht ideal wäre. Und das Schlimmste, wie gesagt, wäre eben eine Stagflation, wo beide Ziele nicht erreicht sind. Und gerade deshalb sind die Daten im Moment so wichtig. Gerade deshalb ist auch so eigentlich glaubwürdig, dass die FED sagt, sie ist data-driven, weil viele Daten, die jetzt reinkommen, im Grunde zeigen, ob wir von der hohen Inflation der letzten Jahre runterkommen und ob das gelingt, da eine weiche Landung gelingt oder auch eine No-Landing, wie es dann heißt, dass die Konjunktur eben trotzdem stabil bleibt oder nur leicht abflacht bei stabilen Preisen. Mhm. Und ja, also das, da wird der Markt sehr, wird der Renten, aber auch der Aktienmarkt sehr genau darauf achten und auch reagieren, was jetzt morgen, also am Freitag kommt, an Arbeitsmarktdaten, die darauf einzahlen und auch an die künftigen Inflationsdaten, werden einen wichtigen Hinweis darauf geben, wie sich die FED dann verhalten wird am Juli, aber spätestens im September. Obwohl Juli ist, wie gesagt, erstmal noch nach meiner Sicht, erstmal aus meiner Sicht Juli sowieso nicht, mhm. Im Juli eher nicht und im September die nächste realistische Chance, wo ein Zinssenkungshaus stehen kann, denke ich.
Na gut, für uns, weil damit haben wir auf jeden Fall immer Themen für die nächsten Podcast-Folgen und wissen auf jeden Fall, dass der erste Teil schon mal so oder so entsprechend gut gefüllt ist. Und nicht nur mit deinen neuen modischen Tipps oder entsprechender Kleidung, sondern eben auch mit
deiner schönen Kleidung,
entsprechenden volkswirtschaftlichen Daten. So, na, dann kommen wir gleich zu Teil 2. Ein Unternehmen hast du ja schon mal auch so wieder ein bisschen gespoilert, in der, was drankommen wird. Es kommt natürlich noch
ein Geheimtipp.
Ein Geheimtipp, genau. Kaum bekannt, Hidden Champion. Und natürlich auch viele andere Unternehmen, die euch in Teil 2 erwarten. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast Teil 2. Wir sind jetzt in der Sektion mit den einzelnen Unternehmen und ja, Dirk freut sich schon tierisch darauf, euch, den Zuhörern, jetzt entsprechend Auskunft geben zu können, und zwar über Zscaler.
Ich freue mich immer darüber, wenn ich Auskunft geben kann, aber auch im Fall von Zscaler. Also ist natürlich eine ganz spannende Branche. Zscaler ist IT-Security-Anbieter. Das ist natürlich so ein bisschen ein Sweet Spot, wie man sagt, innerhalb der ohnehin in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gut laufenden Softwarebranche, der Bereich, der besonders viel Gegenwind von daher hat, weil natürlich IT-Sicherheit immer wichtiger wird. Und zum einen das Thema Geopolitik, das Thema der in Anführungszeichen normalen Cyberkriminalität spielt da rein, dass es immer eine immer größere Rolle für immer mehr Unternehmen spielt, mit der zunehmenden Digitalisierung, die in immer mehr Branchen immer lebenswichtiger ist, ist das natürlich eine Sache, an der wir unter CEOs und IT-Chefs am allerwenigsten sparen wollen. Von daher bewegt sich diese Branche und damit auch das Unternehmen Zscaler in einem hervorragenden Markt, ist aber auch entsprechend bepreist mit einem KGV von 61, bezogen auf die Gewinne des nächsten Jahres und einer Marktkapitalisierung von etwa 23 Milliarden Euro, ist sie mit über dem 10-fachen des Umsatzes bewertet und wie gesagt im 61-fachen des Gewinns. Grundsätzlich kann man sowas machen, aber man muss natürlich, also als High-Growth-Investment sollten IT-Security-Namen nicht im Depot fehlen. Man kann das entweder abdecken über einen breit gestreuten ETF. Da kann man sich bei uns auf unseren Seiten ja sehr gut informieren, welche spezialisierten ETFs es im IT-Security oder auch sonst im breiteren Softwarebereich gibt.
Ich habe übrigens auch einen als Sparplan.
Das hatte ich auch nicht anders erwartet. Ja. Und muss aber natürlich schon wissen, die Werte sind recht gut, recht stark gelaufen. Und man kann auch sehen, dass Unternehmenssoftwarewerte insgesamt, das konnte man ganz stark bei Salesforce sehen, die ein bisschen anderer Bereich sind, aber ein bisschen unter dem derzeitigen AI-Hype oder sagen wir der AI-Welle leiden, weil IT-Ressourcen tendenziell in Richtung von speziellen AI-Projekten umgeschiftet werden und darunter andere Unternehmenssoftwareausgaben kurzfristig ein bisschen leiden können, eventuell auch IT-Security. Aber ansonsten würde ich sagen, ist diese Branche auf jeden Fall etwas, was in einem breit gut diversifizierten Portfolio enthalten sein sollte. Mhm. Ich habe übrigens auch in meinem Einzelwertportfolio den ein oder anderen IT-Security-Wert.
Ja, sehr schön.
Muss ich mir dessen bewusst sein, dass wir eben nicht billig sind. Die Performance im letzten Jahr war 14%, das war eben nicht mehr so glorreich. Drei-Jahres-Performance ist, ja, auf 3 Jahre sind sie relativ mau gelaufen, von mehr oder weniger einer schwarzen Null, sagen wir es mal so. Und Year-to-Date jetzt abgesackt. In den letzten Monaten, also von da haben sie innerhalb der Branche auch nicht besonders gut performt, aber vielleicht können wir ja, wenn wir grundsätzlich feststellen, dass IT-Security ein relevanter Bereich ist und wir vielleicht der Meinung sind, dass Zscaler im Moment erstmal einen Boden finden muss oder etwas sich konsolidieren muss auf einen etwas größeren Wert in dem Bereich, kommen CrowdStrike. Die haben gerade berichtet.
Ja, genau. CrowdStrike hat auch berichtet und die konnten zumindest mal mit den Zahlen auch überperformen. Das Unternehmen hat 2011 von George Coates, ehemaliger CTO von McAfee, gegründet worden, ist so ein bisschen Spezialist auf cloud-basierten Abwehrmaßnahmen, also Cyber-Security-Anwendungen und natürlich auch ein klassischer Profiteur der momentanen KI-Bewegung oder Welle, wie man sich momentan ja sieht. Das haben auch die Zahlen gezeigt. Umsatz um 32,9% angestiegen, Ticken besser als Zscaler, die mit 32,1% nur den Umsatz steigern konnten. Aber wir sind auch hier in anderen Dimensionen. Also sprich, wir haben im Endeffekt ja einen Umsatzzuwachs von 921 Millionen US-Dollar. Das ist, glaube ich, was ist das, Dreifache von Zscaler, müsste ich gerade mal gucken.
Ja, das Doppelte knapp. Ne? Umsatz 2 Milliarden.
Zscaler 2 Milliarden, ach, im Gesamtjahr. Ja, genau, also 553, genau, ja, das ist jetzt Quartal hier, genau. Also knapp doppelt so groß. Und auch das Abonnentengeschäft, also sprich, das ist ja momentan so ein bisschen der neue heiße, also was heißt neue, aber der heiße Scheiß, den halt viele Softwareunternehmen machen. Man verkauft nicht mehr sozusagen ein Softwarepaket einmalig, sondern man macht das Ganze als Abo-Modell, damit die Kunden halt über mehrere Jahre gemolken werden können und dann im Endeffekt wesentlich mehr für diese Softwarelösung bezahlen, als wenn man Einmalzahlungen macht würde. Das ist also auch hier natürlich in dem Bereich angekommen und wird auch dahingehend umgesetzt. Das heißt, genau da gucken jetzt viele Analysten immer drauf, wie sind die Abonnenten, wie läuft das Geschäft, und da ist ebenfalls entsprechend Zuwachs von 34% verzeichnet worden. Also man merkt, Cybersecurity läuft einfach. Die Unternehmen, das hast du auch immer so schön gesagt, welcher CEO oder welcher Vorstand will sich denn wirklich dahingehend eine Flanke geben, indem man sagt, wir sparen an diesem Eckpunkt. Ja, das sind externe Bedrohungen, wenn du die ausschalten kannst, wenn du das Risiko wegnehmen kannst, dann macht man das. Und davon profitieren die halt momentan. Und jeder Hackerangriff, der irgendwo auf der Welt bei irgendeinem honorigen Unternehmen stattfindet, und ich glaube, da gab es tatsächlich ja hier in Hamburg, ne, bei der HVV, glaube ich, am Wochenende, wenn ich mich recht entsinne, da gab es, glaube ich, einen Hackerangriff. Gut, ob daraufhin ist jetzt...
An mir vorbeigegangen.
Ob daraufhin jetzt, keine Ahnung...
wie ist die Regionalpresse aufmerksam?
Genau. Aurelius sich dadurch vielleicht ein Cyber-Security-Programm auflegt, weiß ich nicht, aber zumindest mal hat das Abstrahleffekte und genau, und von daher merkt man einfach, wie wichtig dieses Thema ist und dass das einfach auch an Wichtigkeit in Zukunft haben wird. Das zeigt sich im Übrigen auch bei den Erwartungen, die CrowdStrike eben rausgegeben hat für das kommende Jahr. Da liegt man also über den Analystenschätzungen von 955 Millionen Dollar, sprich Umsatz soll auf 958 bis 961 Millionen anwachsen für das zweite Quartal, sorry, nicht das Gesamtjahr. Also ordentlicher Schluck aus der Pulle. Und es soll ein Gewinn von 98 bis 99 Cent je Dollar erwirtschaftet werden. Hier liegen die Analysten, liegen die Analystenschätzungen auch etwas drunter. Und man hatte zuvor auch nur 91 US-Dollar Cent gemacht. Also haut nochmal eine Schippe rauf. Gesamtjahr will der Umsatz auf 3,97 bis 4,01 Milliarden anwachsen. Und der Gewinn dahingehend pro Aktie auf 3,93 Dollar bis 4,03 Dollar steigen. Also klassisch so doppelt so groß wie Zscaler gerade, wie wir es antizipiert haben. Also von daher, ich sehe es genauso. Also Cybersecurity ist halt auch so eine geile Branche, die kann man wirklich, weil man hier wirklich viele Unternehmen hat, die erstmal reinwachsen müssen, würde ich immer über ETF-Sparplan gehen, ganz ehrlich. Also habe ich mir auch lange Gedanken gemacht, soll ich da jetzt das Stockpicking machen oder wie auch immer. holt sich, da gibt es einige gute Anbieter, die wirklich diese großen Player auch drin haben. Wenn man die halt im Endeffekt hat, dann hat man eben die Möglichkeit, einfach auf die richtigen zu setzen. Also wenn man sich jetzt gedacht hätte, eine Palo Alto ist vielleicht ein cooler Tipp oder wie auch immer, ja, man hätte sich die reingelegt.
Marktführer, ja.
Genau, da hätte man eine reingekriegt und im Endeffekt hier bei CrowdStrike und Zscaler wäre man vielleicht nicht dabei gewesen. Und so wird das Ganze eben ausgeglättet. Also von daher, ich finde das auch eine ganz charmante Lösung. Passend natürlich jetzt das nächste Unternehmen auch zu deinem Faible hin für Textilien und, und extravagante Kleidung und Lululemon. Bin ja mal gespannt, wann du hier mit deiner nächsten Yoga-Kleidung, du machst ja bestimmt Yoga, oder? Du bist ja bestimmt in so einem hippen Eppendorfer Eimsbüttler Yoga-Studio angemeldet und gehst da dreimal die Woche hin, oder nicht?
Ich will deine Kopfkino-Befeuerung erstmal freien Lauf lassen. Ich muss dazu sagen, den Namen hat Andreas sich ausgesucht.
Na gut, das ist auf jeden Fall, Lululemon kam jetzt auch mit Zahlen und dazu darfst du was sagen.
So eine neutrale Überleitung. Nein, du bist natürlich immer... Wer natürlich immer mit Lackschuhen ins Büro kommt, ist natürlich overdressed für Yoga.
Ja, klar. Ich gehe auch mit Lackschuhen zum Yoga.
Nein, du bist wahrscheinlich mehr dein Mixed Martial Arts Typ als der Yoga-Typ. Nein, im Ernst. Lululemon war in der Corona-Zeit einer der Überflieger im Textil-, im Modebereich. Sehr stark in den USA. Das ist im Grunde ihre Stärke, dass sie ein sehr starkes Heimatgeschäft in Nordamerika haben. Gleichzeitig ist das vielleicht auch ein mögliches Potenzial, was sie jetzt ein bisschen spielen, wo sie Probleme haben in ihrem Heimatmarkt, dass sie die Ressourcen, Potenzial haben zur Internationalisierung, weil sie eben hier, außer die trägt ja keiner Lululemon-Kleidung.
Doch, ich sehe ab und zu mal welche im Eppendorfer Park. Da sind dann viele weibliche Menschen, die dann, oder beziehungsweise viele, die halt dort Yoga praktizieren, wahrscheinlich Lululemon anhaben.
Während du in deinen Lack schon dein Cocker Spaniel
aus. Genau. Nein, wenn Rhodesian Ridgeback, das ist ja mein schon.
Also ist ein Unternehmen, das sehr stark ist, aber auch jetzt von Corona halt sehr stark zurückgekommen ist. Also die sind schon seit Jahren verprügelt worden, haben eine Jahresperformance jetzt von 15% auf 5 Jahre 83% gestiegen, aber seit dem Corona halt eben deutlich zurückgekommen. Und konnten jetzt mit ihren Zahlen, die sie jetzt vorgelegt haben, auch nicht überzeugen. Also es ist schon ein bisschen einer der vielen Werte, die von der Stay-at-Home-Phase stark profitieren konnten. Während die Leute jetzt wahrscheinlich weniger wie früher im Homeoffice in Yoga-Klamotten, sondern wieder in Schlips und Kragen arbeiten. Vielleicht können ja andere Unternehmen davon profitieren. Aber sie spielen eben, wenn man darauf setzt, wäre es eben ein bisschen Spekulation darauf, dass sie eben die Internationalisierung schaffen. Dass eben sie hier genauso verbreitet sind, wie sie es wohl in den USA sind. Dass sie hier so ein Household Name für die gesamte Mittelschicht sind. Und sie haben eben das Potenzial, von ihren Wurzeln her, von ihrem Image her, eben etwas einkommensstärkeren Schichten der Konsumenten anzusprechen, was sowohl in den USA als auch hier ein Vorteil ist. Aber wie gesagt, im Moment leben sie gerade in Durchstrecke. Man muss darauf setzen, dass sie eben ihr Branding revitalisieren können, dass sie vielleicht in die Breite gehen können, ein bisschen weiteres Produktspektrum anbieten und eben eine gelungene Internationalisierung hier in Europa oder in China oder in Asien schaffen. Das wäre so ein bisschen die Spekulation darauf. Ansonsten
musst du halt mehr zugreifen und noch mehr Yoga-Hosen kaufen, damit es ihm wieder besser geht.
Sowieso, ja. also im Moment müsste man auf einen Turnout draufsetzen. Das ist eben nicht wie andere Modehersteller wie Deckers mit dem Marken Hooker, die du natürlich auch immer trägst, wenn du gerade mal keine Lackschuhe trägst.
Genau.
Abercrombie & Fitch, die ja auch hier in Europa verbreitet sind, die relativ stark performt haben, aber das ist eben das Gegenmodell in der Branche, die eine Schwächephase, eine Problemphase im Endeffekt leben. Kommen wir mal wieder zu einem anderen Bereich, der sehr viel auch mit Yoga zu tun hat. Man muss da verschiedene Dehnübungen machen, um die Kurse zu verfolgen. Schlechtere Überleitung ist mir gerade nicht eingefallen, aber es hat ein gewisses eher Bezug zu unseren ersten beiden Werten. Ist ein kleiner Geheimtipp, den ihr vielleicht noch nie gehört habt, den wir aber schon ein bisschen gespoilert haben, Nvidia.
Genau,
Nvidia. Was ist da schon wieder passiert?
Ja, Nvidia macht zumindest nicht den herabschauenden Hund, sondern eher den Morgengruß oder beziehungsweise die Schlange. Genau, also der Aktienkurs sieht schon wirklich sehr fulminant aus. Und du hast bereits schon gesagt, wir haben wieder Kurszuwächse gesehen. Wir sind jetzt hier dabei, über die 3 Billionen US-Dollar Bewertungsmarke rüber zu klettern oder sind rüber geklettert. Damit das zweitgrößte Unternehmen börsengelistet weltweit, wobei man genau sagen muss, eigentlich wäre Aramco sogar noch größer als Microsoft, aber man rechnet ja nur die Aktien, wirklich börsengehandelt sind. Egal, also auf jeden Fall, genau, Nvidia ist momentan natürlich voll im Hype drin, weil das Thema KI wirklich in die Breite geht. Egal, wo man hinguckt, ich habe jetzt letztens sogar ein Best Buy ist dabei, einen Computer, was für ein Wortspiel, Best Buy ist dabei, ja. ist dabei, ja, ist dabei, einen KI-Computer anzubieten in Zusammenarbeit mit Microsoft. Und da braucht man natürlich KI-Chips, Halbleiter, und Nvidia ist da gefragt. Wir haben auch, egal wo man hinguckt, überall sind die Unternehmen dabei, KI-Anwendungen in irgendeiner Form zu verbauen. Und das deutet halt einfach darauf an, dass man dafür entsprechende Hardware-Lösungen braucht. Und Nvidia wird also sozusagen momentan förmlich zugeschissen mit den Aufträgen und kann sich wirklich buchstäblich nicht mehr retten. Also wir sehen hier wirklich eine vorher noch sehr stark spezialisierte Anwendung eben, sag mal so ChatGPT-Ansätze und so, also Large Language Models, hin eher wirklich zu kleinteiligeren Anwendungen, wo man also wirklich sagt, man geht dezidiert auf den Verbraucher, auf den Konsumenten rein, man hat dezidierte Unternehmenslösungen, also, und das macht natürlich momentan wirklich eine Menge aus und zeigt einfach, was für ein Bumster denn das. Also wir haben hier wirklich einen Megatrend, das kann man nicht anders sagen. Das ist im Übrigen auch so, ich hatte gerade vorhin eine Aufzeichnung, da war auch Microsoft drin, ich sehe es genauso, Microsoft ist momentan auch dabei, ähnlich wie halt solche Unternehmen wie Nvidia, einfach dieses Feld komplett aufzurollen. Also es fängt erst an, wir sind am Beginn, und das, was wir bei Nvidia gesehen haben, wird vielleicht nicht mehr in dieser Dynamik, das muss man ganz klar sagen, weiter so laufen, sonst würden sie ja im nächsten Jahr wahrscheinlich irgendwie bei 10 Billionen sein. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass wir so eine Bewertung tatsächlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehen können, dass also hier noch ordentlich Potenzial einfach drin ist, weil natürlich auch nicht das Gesamtwachstum der Welt, also sozusagen das globale Bruttoinlandsprodukt sozusagen oder Bruttoweltprodukt entsprechend wächst, sondern weil wir eine ganz starke Fokussierung und Konzentration auf wenige Technologiebereiche haben. Also KI wird einfach viele andere Bereiche, die momentan noch essentiell und wichtig sind, überlappen, einnehmen und im Endeffekt dann als neue oder als größeres Cluster, als größeres Wirtschaftsobjekt oder Subjekt im Endeffekt dann wahrnehmbar sein. Und davon wird eine Nvidia ganz klar als treibende Kraft profitieren. Das erinnert mich immer so ein bisschen damals an den Internetboom, wo eben auch viele gesagt haben, hey, setzt auf, oder auf den Goldboom, Goldrausch, gut, da war ich noch nicht auf der Welt, aber wo man eben eher wo man eher auf die Schaufel und auf die Schubladenproduzenten oder auf die Schaufelproduzenten entsprechend gesetzt hat, oder eben im Internetzeitalter auf die Infrastruktur zur Verfügung gestellt haben. So sehe ich es bei Nvidia auch. Lange Rede, kurzer Sinn, es wird viele Glücksritter geben, die irgendwas mit KI machen wollen, aber Nvidia wird einfach die Hardware dafür liefern und Nvidia wird davon profitieren. Und das ist halt mega spannend. Vor allen Dingen halt auch ganz interessant, die haben natürlich auch viele, viele Aspekte aus der Preisgestaltung eben natürlich auch gelernt. Das heißt also, die verknappen auch im gewissen Maße so, dass die Preise halt steigen. Das heißt also, Preise steigen und dann wird das ganze Volumen im Endeffekt auf den Markt gegeben, sodass also hier wirklich momentan ganz, ganz interessante Dynamiken zu sehen sind bei den Aktien von Nvidia. Kommen wir auf eine Aktie, die eher den herabschauenden Hund gemacht hatte, lange Zeit, AT&T. Und ja, auferstanden aus Ruinen, oder wie siehst du die?
Ja, wenn man sich den Chart anschaut, ist das so ein leichtes Zucken nach einem ellenlangen, langweiligen und tristen Abwärtstrend. AT&T ist das, was man klassischerweise einen Value-Wert nannte. Also es ist ein Dividendentitel, so sollte man ihn eigentlich auch sehen. Also es ist, generell die Branche ist ja dafür, zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie normalerweise, wenn man auch deren Wettbewerber sieht, Verizon oder die Deutsche Telekom, ja nicht durch dramatische Kurssprünge oder nach oben schnellende Kurse wie bei Nvidia und anderen sieht, oder auch nicht durch viel hin und her zucken, sondern dass sich eben sehr träge mit der Dynamik einer Wanderdüne bewegen und schön solide Dividenden ausschütten. Man muss das bei AT&T muss man natürlich sehen, was auch ein bisschen branchentypisch ist, dass sie relativ hoch verschuldet sind, also knapp 290 Milliarden Dollar bei einer Bilanzsumme von etwas über 400 Milliarden Dollar ist schon relativ viel. Eigenkapitalquote von etwas über 30%, um die 33%. Die Deutsche Telekom hat 40%, was auch schon ja, was okay ist, aber letztendlich ist in der Branche muss man immer sehen, dass die, muss man immer ein bisschen auf die Bilanzen gucken und man muss eben sehen, dass es im Allgemeinen keine Growth-Werte sind, wo jetzt große Wachstumsstories hinterstehen. Dass man sie im Grunde in erster Linie als Dividendenwerte ansetzen sollte. Die Dividendenrendite bei AT&T beträgt etwa, was habe ich hier aufgeschrieben, etwa 6%. Bei der Deutschen Telekom sind es knapp 4, 3,8 zuletzt. Man kann, wenn man die Branche will, ein bisschen was mehr Bewegung haben will, kann man sich mal T-Mobile US angucken, an der die Deutsche Telekom ja auch beteiligt ist. Das war sozusagen so der neue Player, der den Markt in den USA zuletzt aufgerollt hat, noch weiter aufrollt. Die haben sich anders entwickelt. Wenn man die Kursentwicklung anguckt, in den letzten 5 Jahre, AT&T minus 21%. Deutsche Telekom über 5 Jahre 50%, das ist also 48%, das ist eigentlich okay. Die T-Mobile US 144%. Mhm. Die sind allerdings dann auch ein bisschen sportlich unterwegs. Die Eigenkapitalquote ist noch niedriger, wenn man da auf Bilanzqualität achtet. Dividendenrendite ist nur 1,44%. Versus, wie gesagt, 3,8% bei Deutsche Telekom und 6% bei AT&T. Was soll man da machen? Also bei AT&T kann man, wenn man wirklich rein eine langweilige Dividendenstrategie fahren möchte, als Dividenden ein Teildepot hat, das man speziell für als Dividendenwert ansieht, dann kann man das eventuell machen. Ansonsten finde ich aber auch da, ansonsten finde ich die weniger sexy. Die Deutsche Telekom schon eher, auch wenn man auch da, wie gesagt, sagen muss, es ist kein Feuerwerk, das die entfachen. In der Branche würde ich vielleicht eher so als Beimischung in einem breit gestreuten Einzelwertdepot auf die T-Mobile US setzen. Mhm. Siehst du das? Wäre AT&T was für dich, da auf den Turnaround zu setzen? Haben wir einen Boden gefunden?
Na gut, ganz spannend bei AT&T ist halt, dass die ja lange Zeit darunter geächtzt haben, oder eigentlich ja immer noch darunter ächzen, dass die einen sehr hohen Verschuldungsgrad haben. Das hat man ja bei den Telekommunikationswerken per se. Das heißt, alles, die ganzen Kabel, die da in den Erden dieser Welt verbuddelt wurden, kostet halt Geld. Und man muss erstmal in Vorleistung gehen und kann das dann sozusagen über die Jahre abrufen, was ich aber bei AT&T, weil das Unternehmen kommt immer wieder alle Jahre mal hochgeploppt von vielen Zuhörern und Zuschauern, auch bei den Marktupdate-Formaten. Was man aber einfach sagen kann, ist, dass natürlich die Unternehmen erstmal in Vorleistung gehen. Das heißt, die müssen erstmal die Kabel verlegen und wenn die das dann gemacht haben, dann profitieren sie sozusagen Jahre danach davon, dass eben die Dienstleistung in Anspruch genommen wird. Und AT&T ist ja nicht nur ein großer Carrier, sprich also ein Telekommunikationsanbieter, sondern auch im Bereich des Kabelgeschäfts eben unterwegs, so wie auch die Deutsche Telekom hier in Deutschland. Und dahingehend finde ich es eigentlich ganz spannend. Also ja, man braucht hier schon auch ein bisschen Luft, also man sollte auch die nicht zu groß gewichten, weil natürlich eben die Kursentwicklung da schon manchmal ärgerlich sein kann, aber es ist eben ein solider Dividendenzahler und das zeichnet sich halt ab, obwohl der Verschuldungsgrad eben relativ hoch ist, können die aber trotzdem eine üppige Dividendenrendite zahlen, das haben sie in den letzten Jahren auch gemacht und dahingehend finde ich das ganz spannend. Also so als defensive Depotbeimischung ja, aber wie gesagt nur als Beimischung. Und man muss halt sehen, dass eben da halt auch ein extrem großer Value und dadurch entstanden ist, dass man eben diese ganzen Kabel und die ganzen Lizenzen hat und ne, also diese ganze Kundschaft insgesamt, dass man eben diesen starken Marktanteil im Telekommunikationsbereich besitzt und den starken Marktanteil im Kabelgeschäft und so. Und das ist halt ein Wert. Also das ist wirklich ein Wert, wo man sagen kann, da können die, egal was später auch kommt, drauf bauen. Und haben natürlich auch die Möglichkeit, einfach andere Dienstleistungen auch anzuwenden. Das ist ja immer der Punkt, wo ich damals auch bei der Deutschen Telekom gesagt habe, ja, Sleepy Telekom, jahrelang immer nur seitwärts gelaufen irgendwo, kam dann aber eben auch mal, weil eben dann die Möglichkeiten da war durch IoT und all diese Anwendungen, die brauchen eben Kommunikationsnetze, damit die überhaupt funktionieren. Und wenn eben so ein großes Unternehmen wie eben solche Telekommunikationskonzerne dann eben dann natürlich schon parat stehen, dann haben die eben Zusatzeinnahmen. Und das kann man eben perspektivisch noch nicht sehen. Und das aber ist eben gerade interessant bei Infrastrukturunternehmen. Und deswegen bin ich da eigentlich auch ein Fan von solchen Unternehmen und setze da eigentlich auch ganz gerne drauf.
Kleiner Fun Fact nebenbei, ich habe gehört, Telefonkommunikationsanbieter sind wesentlich mehr darauf bedacht, ihre alten Kupferkabel, die sie haben, zu recyceln, ja, aufgrund der gestiegenen Kupferpreise.
Also nicht wundern, wenn irgendwo die Leitung nicht mehr geht, die haben die Kabel verkauft.
Wenn die alten Krücken da ausgegraben werden, wenn man Glasfaser verlegt, hat man zumindest auch ein bisschen Rohstoffe.
Ja, stimmt. Hat man so, eben, vielleicht kann man die jetzt auch als neue Rohstoffkonzerne sehen.
Na genau, eben.
Wer weiß, wenn man das
mal ausmacht. Wie gesagt, eher als Fun Fact.
Ja, auch nicht schlecht.
Für uns als Fun Fact, Andreas sieht sie als Rohstoffkonzerne.
Genau. Gut, bleiben wir bei Fun Fact und gehen in die nächste Kategorie rein, und zwar unsere allseits beliebte Buzzword-Abteilung, wo ich auch immer wieder sehr viel schmunzeln bzw. schmunzeln muss und lernen kann. Da sind wieder ein paar interessante, nette Phrasen bei. Werfe ich dir doch gleich mal die erste zu: Next Level, Up Level oder Level Up.
Mehr oder weniger der gleiche Bereich. Da geht es darum, dass man sich, wenn man wie ich noch ein altes iPhone 12 hat, dass man es uplevelt auf ein iPhone 13. Du hast ja schon das iPhone 15 Pro Max. Du kannst nichts mehr upleveln. Es geht also darum, dass man sich etwas, dass man als Konsument etwas steigert, dass man als Unternehmen etwas steigert, dass man sich etwas, eine Verbesserung in den Produkten, die man nutzt, sei es für Business-Zwecke, sei es für private Zwecke, verbessert. Und als consumer-orientiertes Unternehmen setzt man natürlich darauf, dass viele Kunden etwas upleveln wollen, oder wie auch immer man den Anglizismus jetzt konjugiert auf Deutsch. Auf jeden Fall ist das im Marketing natürlich relevant, dass zum Beispiel Porsche bei den Berufsanfängern darauf setzt, dass sie einen Boxster upleveln auf einen 911er, wie du das wahrscheinlich in deinem ersten Beruf gemacht hast. Aber Adi, gab es da schon Boxster?
Nee.
Im Ernst. Und von da im Marketing und auch in der Vertriebsstrategie immer ein wichtiges Thema.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Thema. Was hast du da rausgesucht? Reach out.
Ja, reach out.
Wieder auch ein bisschen was aus dem Marketing.
Ja, auch ein bisschen aus dem Marketing, aber trifft auch eigentlich auf den Podcast zu, weil wir versuchen ja sozusagen mit dem Podcast einfach unsere Zuhörer, Kunden, Interessenten, wie auch immer, zu erreichen. Das heißt also, reach out ist tatsächlich eine Phrase, die dahingehend abzielt, eben durch eine Kampagne oder durch einen Social-Media-Kanal, wie auch immer, entsprechend ja, die Leute zu erreichen. Das müssen nicht immer unbedingt Kunden sein, sondern generell halt natürlich Interessensgruppen. Und das machen wir jetzt zum Beispiel mit dem Podcast, eben Leute, die sich für Finanzmärkte interessieren, die sich für deine neue Mode, deine Kleidungsstil interessieren, hören jetzt sozusagen diesen Podcast neuerdings. Mhm. Und sind halt ganz davon angetan, wie der neue Hamburger Schick sozusagen sich darstellt. Der
Berliner Schick können wir, wie ich bei dir immer sehe.
Ja, der Berliner Schick natürlich auch. Ich habe heute hier, siehst du, Ringelsöckchen an. Also von daher passt ja alles.
Wissen wir, was in allen anderen Städten in 2 Jahren angesagt
ist. So sieht's aus, genau. Gucken wir auf die nächste Phrase, Touchbase.
Touchbase, da geht es darum, jemand, der etwas verkauft, sei es kommerziell oder sei es zum Beispiel jemand wie ein Politiker, versucht alles, weil ein Politiker wäre es, alle 4 Jahre vor einer Wahl ein bisschen Straßenwahlkampf zu machen, einmal zu hören, was der Souverän so denkt und fühlt, um sich dann anschließend wieder mit anderen bei Meinungsbeiträgen zu beschäftigen. aber natürlich auch im kommerziellen Bereich relevant, dass Touchbase sind, ist eine, zum Beispiel eine Marke wäre, zum Beispiel eine Marktbefragung, eine Befragung von Bestandskunden, von potenziellen Kunden, um zu erfahren, was eine potenzielle Zielgruppe oder was eine bestehende Zielgruppe für Bestandsprodukte denkt und fühlt und was die relevanten Kriterien sind, die man erfüllen muss, um ein Produkt, welche Art auch immer, zu verkaufen.
Mhm. Hört sich gut an.
Doktor, hast du damit auch Erfahrung?
Mit Touchbase? Ja, Touchpoints.
Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Wheelhouse.
Ja, fand ich ganz witzig. Also ich muss ja tatsächlich viele von den Buzzwords auch nachgoogeln, weil ich die tatsächlich nicht auf der Pfanne habe. Und Wheelhouse war tatsächlich auch so ein Wort, was ich erstmal, wo ich natürlich vorher überlege, okay, was könnte das bedeuten?
Du kennst ja immer irgendwelche Wörter aus, die du nicht kennst, irgendwo gehört hast.
Nee, ich gucke ja, nee, ganz ehrlich, also damit das nicht so eine langweilige Session wird, ist es tatsächlich so, dass ich mir einfach auf Worte so raussuche oder Buzzwords raussuche, die ich selber nicht kenne. Also einfach, wo ich dann aber weiß, okay, die hast du irgendwo schon mal gehört oder die spielen halt in irgendeinem Kontext eine Rolle, aber man würde sie jetzt aktuell nicht sofort definieren können. Und da war halt Wheelhouse zum Beispiel auch so ein schönes Wort dazu. Und das ist halt ganz interessant, genau, aus dem englischen Steuerhaus, ja sozusagen, also in einer Schiffskabine da, wo sozusagen das Steuerruder ist, das ist das sogenannte Wheelhouse. Und bedeutet im Wirtschaftsjargon, dass das jemand ist, der sich sozusagen auf seinem Fachgebiet extrem gut auskennt. Also du bei dem Thema Kleidung, ich bei dem Thema Finanzen. Und damit sind wir.
Wirtschaftsmathematik.
Damit sind wir sozusagen dann, genau, 2 Wheelhäuser hier in diesem Podcast-Format. Und das ist halt ganz spannend. Und jetzt kommt sozusagen das Ganze, damit wir das abschließen, eigentlich auch richtig nochmal mit einem bestimmten, mit einer Buzzword-Phrase belegen können: Holistic Approach.
Da hast du dein Lieblingswort, ganzheitlicher Ansatz, genau. Auf Englisch übersetzt. Obwohl, das Passwort mal droppen, genau. um wir kein fünftes rausrufen zu müssen. Nein, also wie gesagt, ganzheitlicher Ansatz, das heißt eben, dass bei einem Projekt, bei einem Vorhaben, bei dem, was man privat oder auch im beruflichen Bereich unternimmt, alle Aspekte, die zu beachten sind, beachtet werden. Dass bei der Gestaltung eines neuen Produktes zum Beispiel, wenn wir jetzt mal auf ein Unternehmen beziehen, bei der Gestaltung eines neuen Produktes, sowohl die Marketingbrille als auch die Vertriebsbrille, aber auch die Kostenseite, die Rohstoffeinkaufseite und die Produktmanagementseite und auch die heutzutage ja von nicht geringer Wichtigkeit auch die Seite der Rechtsanwälte und der Juristen mit eingeholt wird, um eben bei alle Aspekte, die im Laufe der Produktion, der Entwicklung und der Vermarktung eines Produktes auftreten können, von vornherein berücksichtigen zu können. Mhm. Ganzheitlich ist eine Sache, die natürlich so ein Lifestyle-Begriff ist im Deutschen auch und auch für diverse...
Hört sich auch langweilig an, oder? So ganzheitlicher Ansatz, ist irgendwie, hört sich auch Holistic Approach irgendwie cooler an.
Also bei einigen der klassischen deutschen Birkenstockträger, nicht die Hippen, die jetzt in den USA, aber die schon vor 20 Jahren in Birkenstock gelaufen sind, ist das so ein ganz hipper Begriff. Also diejenigen, die jeden Morgen ein Vollkornmüsli essen und die überzeugte Hafermilchtrinker sind. Na gut, heutzutage ist das bei euch in Berlin
ich
ja
auch.
Jeder. Ja, ja, klar. Ich hätte auch nichts anderes erwartet, weil es ist eben für Menschen, die den ganzheitlich mittlerweile zu sehr nach, ich sag mal, Nullerjahre Kreuzberg klingt, also ein bisschen hip Berlin-Mitte oder Glockenbach-Viertel oder hier in Hamburg-Schanze haben wollen, die sagen eben Holistic Approach.
Sehr schön. Na gut, haben wir wieder eine schöne Hinleitung, Herleitung und Wegleitung. Und zwar zum Teil 3. Da geht es um den Ausblick für die kommende Woche. Sicherlich ganz spannend und ja, einfach dranbleiben. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Wir sind jetzt in Teil 3 angekommen. Dirk hat sich hier gerade durch seinen riesigen Berg an Papieren durchgewühlt und ist auf Seite 95 jetzt mittlerweile und ja, kann eigentlich schon mal, was ist für die nächste Woche wichtig,
Dirk? Meine
Lesezeit, genau.
Die große Enzyklopädie von Opa.
Ja, genau. Und jetzt hast du sozusagen auch deine große, dicke Hornbrille auf und kannst sozusagen vorlesen, was in der nächsten Woche an Termin ansteht.
Also, ja, das nimmt seine Lupe. Genau. Aus seinem großen Bücherregal.
Ja.
Seine Kilo Papier.
Ich habe so ein Monokel, weißt du, so ein... Das klemme ich mir jetzt hier gerade in mein rechten Auge so ein und es kann dann...
Hier steht alles.
Ja.
Ich meine, Berliner Hipster können
so
alles.
So sieht's auch. Klassisch passend zum Zylinder.
Jetzt auch wieder
genau, die Popelbremse, genau.
Ja.
Ja.
Was haben wir?
Makro.
Makro oder mit Makro?
Wir gehen in die Makro.
Das Entscheidende. Also ich würde sagen, Anfang der Woche, Montag, Japan, Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Bisschen was aus UK. Das Entscheidende, würde ich sagen, ist vor allem Mittwoch, gerade was die großen Märkte betrifft, kommt aus China der Verbraucherpreisindex,
ja.
Und vor allem aus den USA Verbraucherpreise.
Deutschland hat auch harmonisierte Verbraucherpreise, ne? Sehe ich hier.
Alles am Mittwoch, genau. Also ja. Das wird dann, was die Makrodaten wohl ein entscheidender Tag sein. Also
und gesagt, Notenbanksitzung. Auch am Mittwoch.
Also wenn da etwas passiert, dann...
Kannst du alle so andere in die Tonne treten.
Würde mich das sehr überraschen. Also ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit im Moment eingepreist ist, aber...
Wäre doch mal was, so eine überraschende Zinsanhebung um 50 Basispunkte, einfach mal prophylaktisch.
Ja, gut, also die Kommentare in die Post. Und ich merke, du stellst dein Depot rechtzeitig auch für...
Sturmige
Zeit. Schock ein.
Immer. Immer am Hatchen.
Sehr gut. Da kennt man die wahren Profis. Dann Donnerstag Erzeugerpreise und zum Abschluss der Woche noch aus den USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen.
Mhm. Und wir haben am 13. und 14. Bank of Japan Sitzung. Am 14. wird die Entscheidung dann bekannt gegeben. Dürfte auch nicht unspannend sein. Man rechnet zwar auch mit keinem großen Zinsschritt, aber würde ich nicht mal anführen, Feuerling. Also 10 Basispünktchen. Könnte vielleicht drin sein, bin ich gespannt.
ist da nicht so sicher, gerade auch, weil eventuell auch andere geldmarktpolitische Instrumente zur Debatte stehen.
Genau.
Und Japan ja da in einem etwas anderen Zyklus ist, im Erhöhungszyklus, während alle anderen großen Börsen ja eher Richtung, höchstwahrscheinlich, eher Richtung Zinssenkungszyklus gehen.
Genau. Also ganz spannend eigentlich dahingehend. Erstmal sah es auch nicht so populär oder beziehungsweise krass aus, aber wenn man so ein bisschen in die Tiefe reinschaut, finde ich schon ganz spannend, was die nächste Woche bringt. Also wenige, aber sehr mit hohem Impact beladene makroökonomische Ereignisse. Gucken wir auf die Mikroebene, da sieht es ein bisschen dünner aus, aber auch nicht ohne. Das ist auch so eine kleine oder feine Veranstaltung, die sich da so zeigt.
Wenig, aber hochwertig.
Ja.
Also man merkt, die Berichtssaison ist vorbei, aber gerade im Big Tech-Bereich, so ich sag mal, der zweiten Reihe, die Big Techs hinter den Mega Caps, da gibt es einiges, aber Broadcom, einer wichtigen Semiconductor-Anbieter, wird berichten am 12., dann am 13. Adobe.
Mhm.
Zuletzt eher ein bisschen unglücklich, also die Aktionäre sind da nicht so glücklich geworden wie einige andere IT-Anbieter-Aktionäre. Und schon vorher am 11. gibt es Oracle, auch ein wichtiger Anbieter im Bereich Betriebssoftware, im Grunde direkter Konkurrent von unserer SAP.
Auch spannend, weil SAP hat ja heute gestern am Mittwoch den Software-Tag gehabt, also diese Veranstaltung, und sind ja heute massiv angestiegen, um fast 4-5%. Ist natürlich die Frage, ob Oracle ebenfalls da was aus dem Köcher ziehen kann. Ne? Also es wird ganz spannend.
Also wie wir schon gesagt haben, ist ja so, dass IT-Budgets tendenziell von diesen klassischen Software-Anbietern vorübergehend so ein bisschen Richtung AI umtransferiert werden, wie weit das durchschlägt. Kann man da interessant sehen. Broadcom ist sicherlich ein hochwertiger und hervorragender Manager, Semiconductor-Anbieter. Und da muss man sehen, wie weit die vielleicht auch in dem Spiel, im großen Spiel der Nvidia-Wettbewerber mitspielen wollen.
Auf jeden Fall. Nee, wird spannend. Also von daher klein, aber feiner, erlauchter Kreis, der in der nächsten Woche berichten wird. Okay. Na gut, damit sind wir ja durch heute. Relativ zügig, 47 Minuten, hast du heute richtig Gas gegeben.
Ja, ich hätte eine wertvolle Zeit, du musst ja zum Golfplatz, um bei dem Regenwetter wieder ein paar deinem Handicap zu
verpassen. Genau, da werde ich mir dann dein Big Bird Kostüm anziehen, damit ich dann im Regen sozusagen mit einem gelbfarbenen Federkostüm Golf spielen kann.
Damit du deinen VIP-Status in deinem Golfclub erhalten kannst.
So sieht's aus, genau. Also von daher, scheiß auf die Regel, auf die Kleidungsvorschrift, mach deine eigene. Nein, genau.
Das ist auch dein Golfclub, oder nicht?
Nee, soweit ist nicht. Nein, ich spiele auch gar keinen Golf, ist mir viel zu langweilig. Also,
du bist mehr so Polospieler, ne?
Ja, genau. Auch im Eppendorfer Park, ja. So Menschen. Ja, okay. Und mit unfreiwilligen Beteiligten dann, nein.
Stichwort Kopfkino.
Genau. Genau, jetzt könnt ihr euch auf jeden Fall ein bisschen was vorstellen darunter. Ja, vielen Dank, lieber Dirk, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Jetzt haben wir ja bald auch die EZB-Entscheidung in wenigen Minuten. Gut, das werdet ihr jetzt hier nicht mehr miterleben, aber zumindest in der nächsten Woche werden wir uns darüber auslassen, was Frau Lagarde entsprechend gesagt hat, auch was dann der gute Jerome Powell gesagt hat. Das werden wir auch mitverarbeiten. Also könnt ihr euch freuen, die nächste Ausgabe wird auf jeden Fall wieder genauso informativ und wahrscheinlich auch interessant wie diese werden. Vielen Dank, euch alles Gute und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dahin. Tschüss.